الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله بارك الله فيك وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße euch liebe Brüder und Schwestern, und heute inshallah ta'ala setzen wir unsere Serie fort, die Geschichte von Surat Yusuf und die Erklärung von Surat Yusuf. Aber bevor ich heute damit anfange, möchte ich mal eine kleine Einführung oder eine Erinnerung über das Benehmen eines Moslems in der Moschee. Wie man als Moslem zu benehmen hat, wenn man ein Gotteshaus betritt. Du gehst nicht zu einem Fußballstadion oder zu einem Laden oder ein Einkaufszentrum. Du musst erstmal wissen, als Muslim, wie du dich benehmen musst, wenn du die Moschee betrittst. Und diese Erinnerung von heute richte ich ganz besonders an den Schwestern oben. Ich möchte sie erinnern und mich selber, damit wir wissen, vielleicht wissen wir es nicht, vielleicht haben wir es noch nicht gelernt, vielleicht gab es noch nicht die Möglichkeit, dass wir wissen, wie ein Muslim in der Moschee sein muss. Erstens, jeder muss wissen, dass die Moschee ein Gotteshaus ist. Das heißt, wenn du drin bist, du bist ein Gast. Bei wem? Bei einem Gastgeber, der ist Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir das mal vor, wenn du zu einem Gast, zu einem jemanden gehst als Gast und du kommst zu seiner Wohnung, zu seiner Familie, wie du dich dann benimmst, wie höflich du bist. Ja? Du beobachtest dich selbst und du weißt, was du sagst, wie du dich verhältst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns ein Hadith über Allah ta'ala, wo Allah ta'ala sagt, meine Häuser auf der Erde sind die Moscheen. Und meine Gäste sind diejenigen, die die Moscheen besuchen. Inna buyuti fi ardi al-masajid. Wa inna zuwari fiha ummaraha. Das sind meine Gäste auf der Erde. Diejenigen, die oft in die Moscheen gehen. Fatuba, Fatuba, Tuba für denjenigen. Was ist erstmal Tuba? Tuba hat zwei Bedeutungen. Tuba heißt eine frohe Botschaft für denjenigen, wir werden dazu kommen. Oder die zweite Bedeutung, Tuba ist ein Baum im Paradies. Der Reiter rennt die ganze Zeit mit dem Pferd unter den Schatten von diesem Baum mehreren hunderten Jahren unter den Schatten von diesem Baum. Allah Ta'ala sagt in diesem Hadith, Tuba li'abdin tatahhara fi baytihi thumma zarani fi baytihi fahakka ala al-mazuri fahakka ala al-mazuri an yukrima zairah. Dieser Hadith ist in Hilya von Abu Nu'ayn. Er sagt, Tuba, eine frohe Botschaft für meinen Diener, der sich gereinigt hat, der sich gepflegt hat, bevor er zur Moschee geht. Und dann geht er in die Moschee. Der Gastgeber muss dann seinen Gast gut behandeln. Weißt du, was das heißt? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du zu diesen Typen gehörst, die sich reinigen und pflegen, bevor sie in die Moschee gehen, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir seine Barmherzigkeit. Guckt mal, damit Allah ta'ala uns die Stellung von der Moschee zeigt, hat er so viele Löhne für die Moschee extra gegeben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Der Hadith ist bei Tirmidhi. Wenn ihr den Mann seht, oder wenn ihr jemanden seht, der die Moscheen immer besucht, dann sei Zeuge, dass ein Gläubiger ist. Ein Mu'min, besitzt den Glauben. Auch ein Hadith, 7 Arten von den Menschen werden am Tag der Auferstehung unter den Schatten des Thrones Allahs. Sie werden geschützt von der Hitze der Sonne, die den Köpfen nähert, unter denen jemand, dessen Herzen mit den Moscheen verbunden ist. Noch dazu ein Lohn. Muhammad Fasim sagt, man ghada ila al-masjidi awrah, a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah, kullama ghada awrah. Bei Bukhari und Muslim. Derjenige, der am Morgen oder am Abend zur Moschee geht, Allah bereitet ihm einen Aufenthalt im Paradies für jede Zeit, wo er hingeht. Das heißt, für jedes Mal bekommst du eine bestimmte Gastgebung bei Allah subhanahu wa ta'ala von Allah am Tag der Auferstehung. Liebe Brüder, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns in seinem Leben gezeigt, wie geehrt die Moschee ist. Er hat einmal verboten und er hat gesagt, Al-Buzaqu fil Masjid khati'ah. Es ist eine Sünde, wenn man in die Moschee spuckt. Und damals waren nicht Teppiche, es war nur Sand und Steine und so. Aber trotzdem hat er ihnen gesagt, es ist eine Sünde. Und damit du das zurückzahlst bei Allah subhanahu wa ta'ala oder wieder gut machst, du musst das reinigen und wieder mit dem Sand weg entfernen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Moscheen für eine Sache gemacht. Für was? Für Gottes Erwähnung. Für Gottes Dienst. Nicht für was anderes. Wenn du in die Moschee reinkommst, du musst wissen, dass du hier kommst, nur um Allah zu erwähnen. Nicht über leere Gereden und Dunya-Sachen darüber zu erzählen. Nein. Guckt mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, wenn man zur Moschee geht und zum Gebet geht, man muss erstmal draußen schon anders sein als alle anderen Menschen, die auf der Straße laufen. Das heißt, man muss schon sehen und schon feststellen, von seinem Laufen, dieser Mann muss in die Moschee gehen. Der andere nicht. Wie? Mit der Ruhe. Mit Sakina. Und er darf nicht sich beeilen. Auch wenn er in die Moschee betritt und er sieht, dass die Leute schon angefangen haben zu beten, er darf nicht sich beeilen. Mit der Ruhe. Ganz mit der Ruhe. Warum? Alles als Vorbereitung, als seelische Vorbereitung für das Betreten der Moschee. Auch diejenigen, die jetzt mit dem Auto kommen oder mit Fahrrad, nicht beeilen. Lass mal deine Seele bereit. Du kommst demnächst in Gottes Haus. Dann bereite dich seelisch vor. Auch zu den Sachen, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns zeigt, dass die Moschee geehrt ist, eine arme Frau, eine schwarze Frau, und sie war sehr arm in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was hat sie gemacht? Sie hat sich immer um die Moschee gekümmert. Sie hat das sauber gemacht und Staub weggemacht und also sie hat es gereinigt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal nach ihr gefragt. Erstmal nur, wenn er nach ihr fragt, das ist schon mal eine Stellung für diese Frau. Warum fragst du, ja Rasulallah, nach dieser Frau? Er sagt, wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Sie sagen, ja Rasulallah, sie ist tot. Wir haben sie begraben. Das sind normale Menschen. Wenn jemand stirbt, nicht viele kümmern sich um sie. Ja? Weil sie sind nicht da. Sie ist tot, wir haben sie begraben. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zornig. Er sagt, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Zeigt mir ihr Grab jetzt. Er geht bis zum Grabstaat, bis zum Friedhof. Dann sagen sie, das ist ihr Grab, ja Rasulallah. Und dann betet er vor ihrem Grab das totes Gebet, damit er für diese Frau Bittgebete verrichtet. Warum? Weil sie sich um die Moschee gekümmert hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird eine Zeit kommen. Und wir sagen ihm, ja Rasulallah, die Zeit ist schon gekommen. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen in den Moscheen nur über Dunya sprechen werden und nur über Weltsachen sprechen würden. Dann sagt er, sagt ihnen, das sind diejenigen, Allah wird sie nicht angucken am Tag der Auferstehung. Er wird sie nicht angucken. Er wird sie nicht betrachten. Allahu Akbar. Über diejenigen, wenn sie in die Moschee reinkommen, sagt er, und? Hast du dein Auto verkauft? Und wie viel? Hast du einen Gewinn? Und? Hast du in eBay geguckt? Gab's da was? Und die andere Frau sagt ihr, ah, hast du gesehen, mein Mann hat mir so eine schöne Kette gekauft. Und du? Ja, ich habe ein schönes Kleid gekauft. Ja, wenn du nach Karl-Marx-Straße gehst, dann findest du eine... Leere Gerede. Nur Weltsachen. Muhammad Sassim sagt zu ihnen, Allah wird diese Leute nicht angucken am Tag der Auferstehung. Das heißt, Allah, wenn Allah dich nicht anguckt, was ist denn? Du bist verloren. Du bist verloren. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns auch in einem Hadith, man tatahara fi beiti. Derjenige, der sich zu Hause pflegt und sich reinigt und wäscht und danach Richtung Moschee geht, damit er eine Pflicht erledigt, Allah Ta'ala schreibt ihm für jeden Schritt eine Hasana und für jeden Schritt macht er eine Sayya, eine schlechte Tat, weg. Allahu Akbar. Warum sagt er pflegt? Ha? Damit er uns zeigt, hey, wenn ihr in die Moschee geht, müsst ihr erstmal mit der beste Kleidung, beste Parfüm, oder Parfüm machen wir nur, wenn wir, weiß ich nicht, nur für Dunya-Sachen machen wir Parfüm, für Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Die beste Kleidung und das Beste, was du hast, damit kommst du in die Moschee. Ich wundere mich sehr, wenn ich am Freitagsgebet predige und ich gucke, mashallah, viele Leute, wenn ich richtig ganz genau gucke, dann sehe ich manche, sie kommen mit Pyjama. Mit Pyjama, Schlafanzug. Manche gähnen noch. Das heißt, er ist gerade aufgestanden. Allahu Akbar. So kommt man in die Moschee. Mit dieser Weise kommt man in die Moschee. Allah Ta'ala sagt uns im Koran. Er sagt uns, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. O ihr Kinder Adams, macht, zieht schöne Kleidung und macht eure Schmuck und eure Reiz und eure Schönheitskleidung, wenn ihr in die Moscheen geht. Das ist in Surat al-A'raf. Ya Bani Adam, khudu zinatakum. Bereitet eure Schönheit. Wann, ja Allah, wann? Khudu zinatakum inda kulli masjid. Bei jeder Moschee. Bei jeder Moschee. Es gibt Leute, wenn sie in die Moschee reinkommen, sie beginnen, ihre Stimme höher zu machen. Ja? Sie sind zu laut. Wallahi, das ist eine große Sünde, was man tut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das verboten, auch wenn das mit dem Koran ist. Auch wenn man Koran liest, darf man nicht laut lesen. Außer in Notwendigkeiten, wie bei Unterricht, beim Lehren. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einmal in der Moschee Mu'takif. Er verbringt die Nacht in der Moschee mit Gottesdienst. Und er hat ja wie ein Zelt gebaut in der Moschee. Dann hört er, wie die Sahaba in der Moschee Koran lesen. Einer liest hier, einer liest da und alle laut. Dann hat er geguckt von der Zelt und dann sagt er, macht das nicht. Macht das nicht. Auch wenn ihr mit dem Koran, wenn ihr den Koran liest, keiner darf den anderen stören. Keiner darf den anderen stören. Wir sagen, das ist mit dem Koran und es ist verboten. Das heißt, wenn du Koran laut liest und du störst dabei, dein Nachbar, das ist eine Sünde. Wie mag es sein, wenn man in die Moschee geht, oh, komm mal her, was ist das? Du bist nicht in einem Zug. Du bist nicht auf der Straße. Was ist das? Es gibt auch Leute, wenn sie in die Moschee reinkommen, sie beginnen zu essen und sie beginnen zu trinken, essen und sie vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen alles aufschreibt. Deswegen, barakallahu fikum, ich möchte euch nur erinnern, dass wir uns anpassen, wenn wir in die Moschee reinkommen, dass wir mit der Ruhe kommen, dass wir auch die Stellung der Moschee ehren. Allah ta'ala sagt, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Derjenige, der die Gebote Allahs ehrt, das ist ein Zeichen für Gottesfurcht. Das heißt, er ist ein Gottesfürchtiger. So, heute kommen wir inshallah rein zu unserer Surat Yusuf. Wir lesen inshallah die drei ersten Ayaten von Surat Yusuf und fangen wir die Tafsir, die Erklärung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Sinngemäß heißt das, im Namen Allahs des Allerbarmens, des Barmherzigen, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor war nicht zu den Unachtsamen gehörtest. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass ich euch am Anfang des Unterrichts immer ein bisschen prüfe. Ja, mit ein paar Fragen. Da möchte ich auch diese Fragen stellen, was wir letzte Woche angesprochen haben. Erste Frage. Was ist der Urteil von oder erstmal, bevor Urteil. Was heißt Isti'ada? Wer weiß, soll seine Hände hochheben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Immerhin. 9, 11. Okay. So. Al-Isti'ada. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Da sagen wir Al-Isti'ada. Was ist der Urteil von Isti'ada? Diese A'udhu billahi minash shaitan rajim, was heißt das erstmal? Ich von dem gesteinigten Satan. Ich nehme Zuflucht bei Allah von dem gesteinigten Satan. Wann muss man dieses Isti'ada erwähnen? Bevor man anfängt, Koran zu lesen. Muss man das tun? Ist das eine Pflicht oder eine Sunna? Wer weiß? Ist ein Pflicht. Ein Pflicht. Wo sagt er das? Was sagt er? Ja. Ist ja. Ja. Wer gibt mir jetzt noch eine breite Antwort? Wir haben nicht nur gesagt, dass das Pflicht ist. So. Ja. Also, was ist das?
Also das heißt eine Sunna.
Eine Sunna, Mustahabba, eine empfehlenswerte Sache. Also es gibt zwei Meinungen. Erste Meinung, dass Isti'ada Pflicht ist. Jeder, der Koran lesen muss, der muss erstmal A'udhu billahi minash shaitanir rajim sagen. Was ist der Beweis? Das ist in Surat An-Naml, Ayah 98, wo Allah Ta'ala sagt, wenn du den Koran lesen willst, dann sag A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und das ist ein Befehl. Die zweite Meinung wäre es, dass Isti'ada nur eine Sunna, eine Mustahabba ist. Wenn man das nicht tut oder wenn man das nur einmal tut im Leben, kein Problem. Wo ist der Beweis? Das ist, dass Muhammad s.a.w. auch eine Offenbarung bekommen hat von Surat al-Kawthar. Und er hat das vorgelesen, ohne mit A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim anzufangen. Welche Urteil war früher? Dass diese Aya vielleicht früher war oder was Muhammad s.a.w. dann gesagt hat? Nein, es wurde über Muhammad s.a.w. sowie über seinen Gefährten, sowie über die Tabi'in, die nach ihm gelebt haben, das wurde überliefert, dass Isti'ada nicht eine Pflicht ist. Ja? Das heißt, auch die Großgelehrten wie Imam al-Basri, rahmatullahi alayh, er hat gesagt, es reicht, wenn du das einmal im Leben sagst. Einmal im Leben. Dann hast du deine Pflicht erledigt. Wie liest man al-Isti'ada mit al-Basmala mit dem Ayah? Zum Beispiel, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Wer liest mir das? Die Weisen, wie viele Weisen gibt es zum Lesen? Wie viele Weisen? Drei. Gib uns, kannst du alle drei? Yalla, Bismillah. Das ist einmal stoppen, zweimal stoppen, dreimal stoppen. Was ist zweite Weise? Was hast du jetzt gemacht? Gut. Sehr gut. Also, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim mit der nächsten Ayah verbinden. A'udhu billahi min shaitan ar-Rajim. So, einzeln, also allein am Stocken, musste darauf stoppen. So, dritte Weise. Sehr gut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil falaq. So ist das. Nein. Gibt es nicht. Wie viele Ayaten hat der Koran? Ja, warte mal. Wer weiß? Wer weiß so seine Hände? Wie viele Ayaten gibt es im Koran? Yalla, Achi. Das ist Sura. Ayaten jetzt. Ja. 6200 und? MashaAllah. 14 bis 40. Ja? Wie viele Ayaten gibt es? Naja, ob ihr einen guten Speicher habt? Hä? Wie viele Worte? Wer weiß? Sag mal. Ja. Nicht 600. 77.000, aber? 439. Hast du falsch geschrieben. So. Wie viele Buchstaben gibt es im Koran? Nochmal, drei. MashaAllah, sehr gut. 329.000 und 15 Buchstaben. Das war so nur zwischendurch. So, Bismillahirrahmanirrahim. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, dass ich über Al-Basmala sprechen möchte. Ob das zum Koran gehört oder nicht. Aber das werde ich nicht tun. Warum? Weil ich schon mal einen Unterricht gehalten habe über diese Sache. Es war sehr ausführlich. Und es ist in unserer Seite zu sehen, das ist bei Surat Al-Fatiha. Erklärung von Surat Al-Fatiha. Im ersten Teil habe ich über Al-Basmala gesprochen. Aber wir sagen Folgendes zu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim heißt, es gibt ein Verb, was versteckt ist. Damit fange ich an, heißt das. Ich fange mit Bismillahirrahmanirrahim meine Lesung. Im Namen Allahs oder mit dem Namen Allahs, was ist Allah? Allah kommt von Ilah. Von Ilah. Wal Ilah huwa al-Ma'bud, der Angebetene. Der Angebetene, das ist Al-Ilah. Allah, das ist sein eigentlicher Name. Der Name von Allah, sein eigentlicher Name. Deswegen sagen wir, Allah huwa al-Sami'. Er ist der Allhörende. Allah ist der Allwissende. Allah ist der Barmherzige. Allah ist Allhörende. Aber du sagst nicht, der Allwissende Allah, also umgekehrt. Sein eigentlicher Name ist Allah. Deswegen sagt Allah in Surat al-Hashr zum Beispiel, Huwa Allah. Er ist Allah. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. Er ist Allah, der das der Kenner des Verborgenen. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. All diese Namen gehören zu Allah. Also er ist Allah, der König, der Heilige, und so gehen alle Eigenschaften, die gehören zu Allah. Also das ist sein eigentlicher Name. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Eine gute Frage. Was ist dann der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim? Und beide haben mit Barmherzigkeit zu tun. Beide haben mit Barmherzigkeit zu tun. Allah ist Ar-Rahman. Rahman mit allen seinen Geschöpfen. Mit Tieren, Menschen, Muslime und Kuffar. Mit allen Geschöpfen ist er Rahman. Seine Barmherzigkeit fasst alle seine Geschöpfe um. Alle Geschöpfe. Also auch der Ungläubige, er isst und er trinkt. Er bekommt Ernährung. Er bekommt Versorgung. Von seiner Barmherzigkeit gibt er allen Menschen die Versorgung. Ar-Rahman, was heißt das? Ist allgemeine Rahman. Ar-Rahim ist eine besondere Rahman. Wo steht das? Bil Mu'minina Raufun Rahim. Rahim ist nur für die Gläubigen gedacht. Eine ganz besondere Rahma gibt Allah Ta'ala zu den Gläubigen. Also, das ist genauso, wenn du sagst, Ar-Rahman ist ein großes Wort, dazu gehört Ar-Rahim. Genauso wie bei Mathematik, da gibt es Zahlengruppe R, das ist Ganzzahlen. Und es gibt N, das ist natürliche Zahlen. Und N gehört zu R. Das ist genauso. Ar-Rahman ist ein umfassendes Wort. Eine Barmherzigkeit, die umfassend ist. Ar-Rahim ist eine ganz besondere Barmherzigkeit, die Allah Ta'ala zu den Gläubigen schenkt. Einmal war eine Frau, die bei der Schlacht ihren Sohn verloren hat, ihr Baby, der noch Milch trinkt. Und nach der Schlacht hat sie ihn gefunden. Dann brachten sie ihr den Sohn. Und sie hat sich so gefreut, und sie hat ihn so genommen auf ihren Brust und beginnt sie ihm Milch zu geben. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, denkt ihr, könnt ihr mal das vorstellen, dass diese Frau ihren Sohn jetzt wegschmeißt? Sie sagen, nein, ja Rasulallah, so eine Liebe haben wir niemals gesehen. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Wallahi, inna Allah la arhamu bi'ibadihi min hadihi al-mar'ati biwaladiha. Allah hat mehr Barmherzigkeit für seinen Diener als diese Frau für ihren Sohn. Guckt mal, wie Allah Ta'ala euch liebt. Wie seine Barmherzigkeit ist. Deswegen, Allah Ta'ala hat jede Sura mit Bismillahirrahmanirrahim angefangen. Damit wir auch jede Handlung, womit? Mit Bismillahirrahmanirrahim anfangen. Jede Sache, die du tust. Willst du, dass das gesegnet wird? Dann sag Bismillah. Bismillah. Jede Sache, wo Bismillah erwähnt ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Kullu amrin dibal, la yubda'u fihi bi Bismillah, fahuwa aqta', fahuwa abtar. Jede Angelegenheit, jede wichtige Angelegenheit, womit man nicht mit Bismillah anfängt, diese Sache ist abgebrochen und wird nicht gut dann erfüllt und wird nicht gesegnet. Dieser Hadith ist zwar daif, ist schwacher Hadith, aber der Sinn von diesem Hadith ist stark. Warum? Wir sehen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei jeder Angelegenheit hat er uns gesagt, sagt Bismillah. Wenn du isst, sag Bismillah. Wenn du trinkst, sag Bismillah. Wenn du in die Wohnung reingehst, sag Bismillah. Wenn du rausgehst, mit linker Fuß raus von der Wohnung, Bismillah. Wenn du in die Toilette reinkommst, Bismillah. Wenn du schlafen gehst, sag Bismillah. Bei allen Gelegenheiten sagen wir Bismillah. Wenn du in deinem Auto einsteigst, Bismillah. Wenn du auch in, Schiff einsteigst, Bismillah, Mujraha, wa Mursaha, wenn du auch im Flugzeug einsteigst, wenn du auch in einem Aufzug, das ist auch eine Art von Transportmittel, dann sag Bismillah. Jede Sache gibt es Bismillah. Wenn du auch eine Prüfung schreiben willst, sag Bismillah. Aber musst du vorher lernen? Lernen, weil Allah Ta'ala uns gesagt hat, wir müssen zwar Tawakkul auf Allah vertrauen, aber warte nicht, dass der Himmel mit Gold dann regnet, sondern du musst was tun. Das gehört zum Gottesvertrauen. Ein Gläubiger tut. وَقُلْ اِعْمَلُوا und tut. فَسَيَا اللَّهُ عَمَلَكُمْ Allah sieht eure Werke. وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ und auch der Gesandte und auch die Gläubigen. Also, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Das ist eine Form, womit wir immer jede Angelegenheit anfangen. Alif, Lam, Ra. Das sind diese Buchstaben, die wir in 29 Suren in dem Koran finden. Was ist das? Alif, Lam, Ra. A, B, R. Was ist das? Gibt es eine Sprache, die so ist? Was ist das? Buchstaben. Alif, Lam, Ra. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sab. Ta, Sin, Mim. Was ist das? Alif, Lam, Mim. Ein, Sin, Qaf, Qaf, Nun. Was ist das? Die Gelehrten haben 12 Meinungen. Erstmal, das sind 12 Meinungen, die nur zu betrachten sind. Die nicht zu betrachten sind, gibt es noch über 20 Meinungen. Das sind von den Sufiten, sie haben da verrückte Sachen. Wirklich verrückte Sachen. Sag Alif, das heißt, jemand heißt etwas so. Ra heißt für jemand, der fängt mit R. Wir haben Geheimnisse für diesen Buchstaben, sagen sie. Oder, da gibt es Zahlen für diese Nation, wie lange sie noch leben werden. Da gibt es Zahlen, versteckte Zahlen. Sie beginnen zu spekulieren, ohne Beweise, ohne nur sie träumen. Nur träumen. Aber 12 Meinungen, die zu betrachten sind, und auch von diesen 12 Meinungen, wir werden keine einzige nehmen, werden mit ruhigem Herzen außer einem. Außer einem. Erstmal fangen wir, was ist diese Buchstaben, die am Anfang des Sura sind? Also diese 11 Meinungen, die ich jetzt erwähnen werde, von den meisten Gelehrten. Sie sagen, Alif Lam Ra oder Alif Lam Mim, das sind die Namen von den Suren. Ein Name von Sura. Deswegen, wenn man sagt, Surat Yusuf, Surat Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin. Das ist ein Name von der Sura. Zweite Meinung. Das sind Namen von Allah. Diese Buchstaben sind Namen von Allah, aber wie das aufgebaut ist, wissen wir nicht. Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist wurde über Ali ibn Abi Talib, über Ibn Abbas und Ali ibn Abi Talib überliefert. Es gibt eine dritte Meinung. Das ist Namen von Koran. Wir wissen ja, Koran heißt Al-Kitab, heißt Al-Tanzil, heißt Al-Dhikr, hat mehrere Namen. Und zu den Namen des Korans, das sind diese Buchstaben. Warum, sagen sie? Weil sie haben gemerkt, bei jeder Sura, die mit einem Namen, mit Buchstaben angefangen wird, steht, das ist das Buch. Alif Lam Mim, dhalika al-kitab la rayb. Richtig? Das ist das Buch, wo es keinen Zweifel gibt. Hier auch. Alif Lam Ra, das sind die Zeichen des deutlichen Buches. Bei jeder Sura fängt es, Kitabun uhkimat ayatuh. Alif Lam Mim Ra, Kitabun uhkimat ayatuh, summa fustilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, das ist bei Surat Hud. Also immer wenn sie erwähnt werden, gleich das Buch. Also sagen sie, das sind Namen von dem Buch, Allahs. Eine vierte Meinung sagt, das ist Ismullah, den Name Allahs, Al-A'zam, Al-Ahab, Ilayh. Es gibt einen Namen Allahs, nicht jeder kennt das. Ein Name Allahs, wenn der Diener Allah mit diesem Namen ruft, Allah erfüllt ihm gleich sein Bittgebet. Gleich. Aber keiner kennt diesen Namen, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem dieses Wissen gibt. Ha? Das ist Allahs Name, womit er gerufen wird. Ismullah al-A'zam, Ahab ilah. Diese Überlieferung wurde auch über Ali und Ibn Abbas radiallahu an. Auch Ibn Abbas sagt, ein fünfter Meinung, huwa qasamun aqsam Allahu bih. Das ist ein Schwur. Allah Ta'ala schwört mit verschiedenen Weisen. Und das ist auch eine Art. Er schwört. Das ist auch eine Meinung. Eine andere Meinung wäre das siebte, ja? Oder? Sechste, gut. Der sechste wäre es, Alif Lam Mim, das sagt Ibn Abbas, radiallahu anhu. Alif Lam Mim heißt, Ana Allahu A'lam. Alif Lam Mim. Ana. Allah Ta'ala sagt, Ana. Lam Allahu. Mim A'lam. Ana Allahu A'lam. Was heißt Alif Lam Ra? Er sagt, Ana Allahu Ara. Der erste, ich bin Allah, ich wisse, ich weiß. Und der zweite, Alif Lam Ra, Ana Allahu Ara. Ich bin Allah, ich sehe. Ha? Und Alif Lam Mim Sad, Ana Allahu Ufassil. Ufassil heißt ausführlich darlegen. Ich bin Allah, der ausführlich die Sachen erklärt. Das sind Überlieferungen über Ibn Abbas. Alif heißt etwas, Lam heißt etwas, Mim heißt etwas. Es gibt auch eine neunte Meinung. MashaAllah, gut. Siebte Meinung. Sie sagen, das ist ein Zeichen, ein Geheimnis. Dieses Geheimnis kennen nur wer? Die Juden und die Christen. Was kennen die Juden und die Christen? Sie sagen, es wurde in der Tora und im Evangelium zu den Christen und Juden erwähnt, dass die Religion der letzten Zeit, die Besonderheit von ihrem Buch, dass er mit ein paar Buchstaben anfängt. Damit werdet ihr diesen Prophet kennen. Das ist seine Besonderheit für das Buch, was er von Allah bekommt. Dass er mit Buchstaben anfängt. Nummer 13. 8. So. Eine andere Meinung sagt, der erste Buchstabe, Name von Allah, von dem Namen Allahs. Der zweite Buchstabe, ein Name von dem Namen der Engel. Der dritte Buchstabe, ein Name von dem Namen von den Propheten. Und so geht es weiter. Jeder Buchstabe hat eine bestimmte Zuweisung zum Namen Allahs oder Prophet oder Engel. Alif Lam, Mim, zum Beispiel Allah, Lam, Jibril, Mim, Muhammad. So sagen sie. Es gibt auch eine neunte Meinung. Sie sagen, das ist wie, wenn du jemanden rufen willst. Dann sagst du, ja, Muhammad. Ha, oh, so und so, komm. Diese oh, Alif Lam Ra, das ist auch ein Mittel zum Rufen, sagen sie. Ein Mittel zum Rufen. Ja, genauso wenn du sagst, ja. Zehnte Meinung. Sie sagen, die Ungläubigen von Mekka, sie haben gesagt, hey, wenn ihr bei Muhammad seid, sallallahu alaihi wasallam, hört ihm nicht zu. Macht euren Ohren zu. Und redet miteinander, damit keiner ihn hört. Ihr müsst ja gleichzeitig reden. Ihr müsst ihn nicht hören. Und dann wurden diese Suren überliefert. Alif Lam Ra. Dann hören sie trotzdem. Obwohl sie nicht wollten. Sie sagen, die Araber kennen diese Sprache nicht. Ah, Alif Lam Mim. Dann müssen sie hören. Dann kommt die erste Erinnerung oder Warnung. Dann müssen sie das hören. Also, wie heißt das? Dass man die Gefühle erweckt oder dass man den anderen aufmerksam macht. Genau. Zehnte Meinung. Elfte. MashaAllah, sind wir schon bei elf. Zehnte, Leute. Was los? اتفق العرب على ان لا يتفقون. Die Redewendung sagt, die Araber haben sich zusammen geeinigt, dass sie sich niemals zusammen einigen. Ja? 10 oder 11, wir werden inshallah ta'ala 10. So, sie sagen auch, das ist eine bekannte Form bei den Arabern zum Sprechen. Wenn man auch im Gedicht haben wir sowas gefunden. dass Buchstaben viele Sachen heißen. Und wirklich haben wir im Gedicht der Araber vor dem Koran sowas gefunden. Zum Beispiel ein Gedicht sagt, قُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَاف. Ich sagte ihr, قِفِي, stopp, stopp, stehen bleiben. Dann sagte sie mir, قَاف, قَاف. Was ist قَاف? Das heißt, okay, ich bleibe stehen, heißt das. Aber er hat nur einen Buchstabe benutzt. قُلْتُ لَهَا قِفِي. Ich sagte ihr, bleib stehen. فَقَالَتْ لِي قَاف. Ha? Oder Muhammad Sassan sagt auch in einem Hadith, er sagte, man a'ana ala qatli akhihi bi shatr kalima. Derjenige, der dabei hilft, seinen Bruder zu töten, auch wenn es um einen Teil eines Wortes geht. Ein Teil eines Wortes? Wie die Gelehrten sagen, wenn er ihm sagt, ok. Was heißt ok? Oktul, töte. Töte heißt auf Arabisch, was? Uqtul. Auch wenn er sagt Uq. Uq. Also das ist auch eine bekannte Form zum Sprechen. Und ein anderer Hadith. Muhammad s.a.w. sagt Kafa bis Seifi Sha. Sha. Was ist Sha? Kafa bis Seifi Sha. Der Schwert reicht als Sha. Als Buchstabe. Was ist Buchstabe Sha? Sie sagen Kafa bis Seifi Shahidan. Ha? Reicht der Schwert als Zeuge. Oder Kafa bis Seifi Shafiyan. Reicht der Schwert als Heiler. Ha? Oder Heilungsmittel. Ha? Für diejenigen, die gegen Allah Ta'ala kämpfen. Ja? Als Heilmittel. Und dann gibt es auch ein anderes Gedicht. Der Dichter sagt, Bil khayri khayratun. Bil khayri khayratin. Wa in sharran fa. وَلَا أُولِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْتَ. Aber trotzdem, wenn man Arabisch kennt, versteht man gleich, was er meint. Er sagt, بِالْخَيْرِ خَيْرَاتِ. Wenn du Gutes gibst, gebe ich Gute. وَإِنْ شَرَّنْ فَ. Und wenn es schlecht ist, dann فَ. Das heißt verschärren. Dann wieder schlecht. Und dann sagt er, وَلَا أُولِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْتَ. Und ich will nicht das Schlechte. وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا außer wenn أَنْتَ. Was ist der? إِلَّا أَنْتَ شَاءَ. Ich möchte nicht das Schlechte, außer wenn du das willst. Und dieses Willst wurde nicht erwähnt. Also sie sagen, das ist eine bekannte Form in der arabischen Sprache. Aber wir sagen, die Gelehrten lehnen diese Meinungen ab. Sie sagen das, zum Beispiel diese Meinung. Sie sagen, okay, bei euch, wenn das im Gedicht kommt, dann kommt das in einer verständlichen Form, richtig? Aber hier kamen diese Buchstaben in keinem Kontext. Als Eröffnung, was kannst du dazu sagen? Da gibt es so viele Spekulationen, da kannst du nicht einen bestimmten Sinn treffen. Ja? Und deswegen gab es auch andere, die haben weiter spekuliert und sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die 11. Meinung, Allah subhanahu wa ta'ala hat Geheimnisse von den ganzen Geschichten und Erzählungen in diesen Buchstaben zusammengefasst. Wie, wissen wir nicht. Oder sie sagen, das sind Buchstaben, wo es viele Informationen drin steckt, über was in der Zukunft passieren wird, von Schlachten und sowas. Es gab bitte ein Hadith, der uns so ungefähr sagt, ein Mann war Muhammad auf dem Sitzen und er beginnt Alif Lam Mim Surat al-Baqara zu lesen. Da kam ein Jude von ihm vorbei. Er sagt ihm, wiederhole, was du sagst. Er sagt ihm, Alif Lam Mim. Dann sagt er ihm, Alif Lam Mim. Alif ist 2. Lam ist 40. Lam ist 40. Und Mim ist 70. Das ist insgesamt so und dann hat er ihm die Zahl. Wenn es so ist, dann deine Nation bleibt 72 oder 92 Jahren. Hast du noch mehr? Dann sagt ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alif Lam Ra. Er sagt, oh, das ist noch mehr. Weil Ra bei ihnen hat eine höhere Stufe in der Zahl. Er sagt ihm, Alif 2. لام ist 40 und Ra ist 200. Dann sagt sie, das ist insgesamt 200 so und so. Hast du noch mehr? Dann sagt sie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ein Qaf. Oh, das ist noch mehr. Dann beginnt er zu rechnen. Und er hat alle Zahlen. Dann hat er ihm gesagt, hast du noch mehr? Ja, Kaf, Ha, Ja, ein Sad. Dann beginnt er zu rechnen, wie viele Jahre diese Nation vorhanden bleibt und über die Nationen bleibt. Dann rechnet er und dann gibt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Alif, Lam, Mim, Ra. Dann rechnet er. Dann hat er gesagt, hör auf, ich kann nicht mehr. Und er hat alles zusammen gerechnet, aber er hat nicht alles. Er hat gesagt, hört auf. Dann ist er gegangen. Dieser Hadith, manche Gelehrte bezeichnen das als Sahih, manche bezeichnen das als Da'if, schwacher Hadith. Aber so und so, wir haben mal ein paar Informationen, ob sicher oder nicht sicher, irgendwie, die gehen in diese Richtung, dass diese Buchstaben etwas heißen. Aber die schönste Meinung, was es gibt, oder wo man wirklich in Frieden und mit der Ruhe bleibt, das ist die Meinung von Abu Bakr Siddiq, Umar, Uthman und von Tabi'i, Sha'bi. Sie sagen, und Rabi' ibn Khaytham, das sind die Gelehrten, die sagen, das sind Geheimnisse, wovon wir kein Wissen haben. Und das sind die Mehrdeutigkeiten, die Allah Ta'ala herabgesandt hat. Es gibt eindeutige und mehrdeutige. Das sind mehrdeutige Sachen. Was machen wir damit? Wir nehmen das an, dass das zum Koran gehört. Wir sagen nicht, das hat keinen Sinn. Weil Allah niemals keinen Sinn spricht. Er spricht immer einen Sinn. Also es muss einen Sinn haben, aber es ist mehrdeutig. Was machen wir damit? Wir glauben daran fest und wir machen das so. Und wir lesen es. Alles klar? Alles klar. Warum sagen Sie das? Erstmal haben wir eine gesunde, top gesunde Hadith, authentische Überlieferung über Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er diese Buchstaben erklärt hat? Nein. Hundertprozentig nein. Nehmt das von mir. Ich habe in mehr als 30 Tafsir geguckt. 30 Tafsir. Geguckt, alle, was darüber erzählt wird. Zusammengefasst, alle sind dieser Meinung. Keine einzige authentische Hadith über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er diese Buchstaben erklärt hat. Das ist Nummer eins. Haben wir authentische Überlieferungen zu dem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sie sagen, ja. Wir haben authentische Überlieferungen zu Ibn Abbas und Ali, was wir erwähnt haben. Dann sagen sie, dann nehmen wir doch diese Erklärungen, weil sie können nicht im Koran ohne Wissen sprechen. Wenn sie mal etwas im Koran erklären würden, dann erklären sie das mit was? Mit Wissen. Sonst machen sie eine große Sünde. Was sagt Imam Shawkani in seinem Tafsir, Fath al-Qadir, ein sehr schöner Tafsir. Er sagt was Schönes. Er sagt in Usul al-Hadith, in den Fundamenten von der Wissenschaft von Hadith, wenn es um Koran geht, dann möchten wir den Hadith bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagen die anderen, was heißt das? Zweifelst du an Umar? Zweifelst du an Ali? Zweifelst du an Ibn Abbas? Er sagt, nein. Aber so ist das. Es geht um Gottes Wort. Wenn du Gottes Wort erklären willst, dann musst du hundertprozentig sicher sein. Da gibt es keine menschliche Meinung. Aber sie sagen, sie haben das vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen. Er sagt dir, wo steht das? Wenn Sahabi ein Hadith erzählt, er sagt, Sami'tu Rasulullah. Ich habe den Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen gehört. Ja, und deswegen stoppen wir. Außerdem, was uns noch mehr Zweifel gibt, Ibn Abbas und Ali ibn Abi Talib haben mehrere Aussagen, verschiedene Aussagen über diese Buchstaben. Warum sagt er einmal, Ana Allahu Ara, Alif Lam Ra, das heißt so, und einmal sagt, das ist ein Name von Surah oder das ist ein Name von Gott. Also das sind verschiedene Überlieferungen und das bringt noch im Zweifel, ob die Überlieferung wirklich zu ihm stimmt oder nicht. Deswegen stoppen wir. Aber auch eine schöne Erklärung, die auch, wo man sich auch sehr gut fühlt. Das ist folgendes. Al-Quran kam in einer Zeit, wo arabische Sprache hohe Niveaus erreicht hat, wo die Araber miteinander mit Gedicht sprechen. Allahu Akbar, sie sprechen mit Gedicht. Wo Kriege durch Gedicht geführt werden. Der Säugling nimmt arabische Sprache in Milch seiner Mutter. Ganz hoch die Sprache. Wenn wir nur diese Wüsten-Araber hören, wie sie sprechen, wie die Frau, die den Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat, du bist ein Araber, lies mir das und erkläre mir ein Wort. Wallah, es gibt eine Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er aussah. Diese Frau war in der Wüste. Sie sagt über ihn, über seine Augen, über seine Wimpern, über seine Augenbrauen, ganz Hochsprache, die wir zurzeit nicht kennen. Wo ich selber brauche, ich muss zum Lexikon gehen, um zu gucken, was heißt das? Woher kommt das? Hochsprache. Da sagen die Gelehrten, diese Buchstaben kamen in dieser Zeit, wo die Sprache hoch war, ihr Araber, A, Alif, Lam, Ra, Kaf, Ha, Ja, Ein, Sad, das sind eure Buchstaben, oder? Klar, aber macht eine einzige Sura wie der Aufbau vom Koran. Eine Herausforderung für die Araber, dass sie eine Aya oder 10 Ayaten oder eine Sura oder 10 Suren wie der Koran. Wallahi, keiner konnte das. Wallahi, Abu Jahl und die höchsten Ungläubigen, die großen Ungläubigen, sie kamen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben gehört, wie er gelesen hat, sie sagen, Wallahi, das ist kein Gedicht. Wallahi, das ist kein Zauber. Wallahi, das ist kein Märchen. Wallahi, das ist kein Wort von einem Mensch. Das hat eine göttliche Quelle. Alle haben sich gewundert. Und so sagen die Gelehrten, sie sagen, Alif, La, Mim, ist das nicht eure Buchstaben? Dieser Koran besteht aus solchen Buchstaben, aber eine Herausforderung bringt man eine Eier wie der Koran. Keiner konnte das bringen. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war, er konnte nicht Analphabet. Ha? Er konnte nicht schreiben und nicht lesen. Aber er hat eine gute Sprache gehabt. Aber trotzdem, sie kennen ihn ja. Sie kennen ihn ja. Und deswegen, das ist eine schöne Erklärung, dass der Koran ihnen sagt, hier, das sind eure Buchstaben, aber der Koran ist eine Herausforderung für euch. Wallahu ta'ala a'lam. Das ist so zusammengefasst über die Buchstaben. Jetzt eröffnen wir die Ayah. Tilka ayatul Qur'an al-mubin. Tilka ayatul kitab al-mubin. Tilka. Es gibt in der arabischen Sprache zwei Mittel, wenn du auf etwas zeigen willst. Wenn du auf eine Sache zeigen willst, die nahe zu dir ist, was sage ich? Hadihi. Hadihi. Das ist nah. Hadihi al-Qinnina. Hadihi. Wenn diese Flasche an der Tür von der Moschee steht, dann sage ich Tilke. Ha? Tilke. Hier, das können Sie nicht auf Deutsch finden. Sie sagen, dies sind die Zeichen aller. Aber Tilke gibt es in deutscher Sprache nicht. Tilke ist mehr ein Rufmittel zum Weiten. Und etwas Weibliches. Tilke, dort. Aber das oder dies. Aber warum? Was sind das? Tilke ayatul kitab al-mubin. Ayat, das sind die Ayaten vom Koran. Der Koran hat Suren, Sura, und hat Ayaten. Das sind die Ayaten. Qul huwa Allahu ahad. Das ist eine Ayat. Allahu samad, eine Ayat. لم يلد ولم يولد أين آية الله تعالى ذاك تلك آيات الكتاب الكتاب heißt das Buch. Das sind die Ayaten von dem Buch. Welches Buch? Hier Al-Mubin. Wir werden über Al-Mubin sprechen, was das heißt. Aber eine Frage, warum nutzt Allah تعالى تلك und nicht هذه هذه آيات الكتاب المبين. Und warum sagt Allah Ta'ala تلك آيات الكتاب المبين? Weil die Ayaten noch nicht herabgesandt sind. Wir fangen gerade an. Die Ayaten kommen ja. Sie sind zwar da, aber in abstrakter Form. Sie sind noch nicht da. Wir fangen gerade die Sura. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin. Wo ist tilka? Das, was in deiner Vorstellung jetzt ist, was in abstrakt ist, was jetzt gleich kommen wird. Deswegen, weil das in abstrakt ist, haben wir das genug, oder hat Allah Ta'ala das benutzt mit tilka. Mit tilka. Haben wir das verstanden, oder ist das noch schon zu kompliziert? So, tilka ayatul kitab al-mubin. Das sind die Ayaten von dem deutlichen Buch. Deutlich ist eine Bedeutung von Mubin. Aber besser wäre es. Al-Mubin kommt von Verb Abana oder Bana. Abana heißt etwas deutlich machen. Bana erscheinen. Wenn du deutlich, wenn eine Sache deutlich ist, dann sagen wir Bana. Aber Abana, wir machen es deutlich. Also was heißt das? Das Buch macht uns Sachen deutlich. Was macht uns das Buch Allahs deutlich? Die Gelehrte sagen, Al-Mubin, er macht uns deutlich Folgendes. Die Urteile, die Gesetze, Al-Halal, Al-Haram, er macht uns alles deutlich, oder? Al-Mubin. Al-Mubin, das heißt, er zeigt das deutlich, dass Muhammad ein Prophet ist. Das ist auch eine Meinung. Al-Mubin, er zeigt uns, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Prophet ist, mit dieser Herausforderung. Al-Mubin heißt, er zeigt uns deutlich, wonach die Juden Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt haben. Sie haben doch gesagt, sie haben ihn gefragt, wie kam Yusuf und Jakob und Banu Israel zu Ägypten? Dann kam Allah Ta'ala und sagt ihnen, tilka ayatul kitab al-mubin. Mubin heißt, er macht euch jetzt deutlich, wie Banu Israel nach Ägypten gekommen sind. Also er zeigt euch das deutlich. Eine andere Erklärung, al-mubin lil-haq wal-batin. Er zeigt deutlich, was die Wahrheit ist und was Lüge ist. Al-mubin لقصص الأولين. Er zeigt euch deutlich über allen Vorfahren die Geschichte von den Nationen vor uns und auch was dann kommen wird. Al-Mubin in seiner Sprache, in seiner Hochsprache ist er deutlich für die Araber, dass das eine sehr hohe Niveau in arabischer Sprache. Es ist ganz deutlich. Aber Al-Mubin, womit hier übersetzt wurde, das Buch selber ist deutlich. Das Buch selber ist deutlich zu lesen für die Araber. Wenn ein Araber das liest, dann findet er das ganz verständlich. Allah Ta'ala sagt, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya. Alhamdulillah. Wallahi, liebe Brüder und Schwestern, wenn man Geduld dabei hat, wenn man Koran studieren will, diese Geduld, den du dafür gibst, dass du dich konzentrierst, dass du Wissen nimmst, Wallahi, das ist ein unvorstellbarer Lohn, was man davon bekommt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Der Beste unter euch ist derjenige, der Koran lernt und lehrt. Aya, eine einzige Aya. Wenn du dafür Tagen oder Stunden gibst, aber dafür nimmst du vieles, das ist bei Allah Ta'ala erhöht deine Stufe unter den Tugendhaften. Deswegen bitte ich euch nochmal um Geduld. Allah Ta'ala sagt, Inna anzalnahu, wir, Inna. Warum benutzt Allah Ta'ala wir in dem Koran? Allah Subhanahu wa Ta'ala ist eins, einzig. Er sagt, Anna. Aber warum sagst du, nahnu, inna, wir? Es ist eine sehr berühmte, bekannte Form in der arabischen Sprache. Vor dem Islam, derjenige, der die Majestät besitzt, er spricht wir. Bis heutzutage, der König macht eine Ansprache zum Volk und sagt, wir haben uns so gedacht, dass wir dieses Jahr ein Projekt starten. Oder Schröder spricht und sagt, wir haben vor, die Steuer zu erhöhen. Ab 2007. Ja? Wir. Aber sie ist ein. Oder der König, der sagt, unsere Majestät. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat die höchste und die größte Majestät. Deswegen Allah ta'ala für seine Ehre, weil er der Heilige ist. Er sagt, inna wir. أنزلناه قرآنا عربيا. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt. Warum fängt die Ulama von Koran sagen, auch der Aufbau von dem Satz muss man studieren. Allah Ta'ala fängt mit wir. Der Satz konnte anders aufgebaut werden, indem es gesagt wird, dieser Koran ist auf Arabisch herabgesandt. Aber er hat mit ihm angefangen. Wenn man das hört, dass man weiß, von wem das kommt. Inna, erstmal wir haben ihn herabgesandt. Genauso wie der König, wenn er sagt, Amirul Mu'minin, der Führer der Gläubigen, sagt, so und so. Alle machen die Ohren auf. Allah Ta'ala fängt damit, Inna, anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wir haben ihn als arabischen Koran hinabgesandt. Al-Koran ist auf Arabisch herabgesandt. Erstmal, das ist eine Ehre für diese Sprache. Eine große Ehre, die diese Sprache besitzt. Es gibt einen Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl die Gelehrten über diesen Hadith gesprochen haben, dass das schwach ist, und dass das nicht authentisch ist, aber manche nehmen das als Hasan, als gut. Der Hadith ist aber schwach. Wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Ahibbu al-Araba li thalat. Liebt die Araber nur für drei Sachen. Wenn ihr sie lieben wollt, für drei Sachen. Liebt den Arabern für drei Sachen. Weil, li'anni Arabi. Weil ich Araber bin, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولأن القرآن عربي وانفيل القرآن أغابش است أو أغابش است ولأن كلام أهل الجنة عربي وانفيل دي سبخاخة دي الparadies بفونا أغابش است also mit diesem Hadith oder ohne diesem Hadith das ist eine Ehre eine große Ehre für diese besondere Sprache von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Prophet von den Arabern auserwählt hat und dass er den Koran und seine Worte auf Arabisch gesprochen hat. Was heißt das? Allah hat das gesprochen. Er hat auch gesagt, Tilka ayatul kitabil mubin, mit einer Weise, die wir nicht kennen. Es ist eine Ehre für die arabische Sprache. Es gibt eine andere Hadith bei Tirmidhi, und der Hadith, es wurde auch über diesen Hadith gesprochen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu Salman, sein Gefährte Salman, der Perser, er sagt ihm, ja Salman, la tubridni, hasse mich nicht. Hasse mich nicht, sonst wirst du deine Religion verlassen. Er sagt ihm, ja Rasulallah, wie soll ich dich hassen? Und durch deine Hände bin ich recht geleitet. Durch diese Religion bin ich geleitet. Soll ich dich hassen? Wie kommt das? Er sagt ihm, Tubridul Arab, fatubriduni. Wenn du die Araber hast, dann hast du mich. Das ist ein Hadith über Salman bei Tirmidhi. Und der Imam Tirmidhi sagt Hadith Hasan Gharib. Ein Hasan, ein guter, ungewöhnlich. Ungewöhnliche Art von einem Hadith.
Dieser Hadith, was du da vorgesagt hast,
ja.
Kann weit sein.
Ja. Genau. Ich kann da'if sein, das ist ein da'if Hadith. Aber die Gelehrten vom Tafsir haben in dieser Ayah, diese Ahadithen alle zusammen. Es gibt vieles über Arabisch, aber vieles unsinnig. So viel wurde gesprochen, aber wir nehmen die Nähe zum Guten, zur Stufe Gut. Wie diesen Hadith, Al-Tirmidhi sagt Hadith Hassan, Gharib. Gut und ungewöhnlich. Aber das müssen wir wissen. Die arabische Sprache hat eine Besonderheit erstmal, dass sechs Buchstaben in dieser Sprache drin sind, was keine Zunge auf der Erde besitzt. Und das ist eine Besonderheit. 6 Buchstaben. Keine Zunge auf der ganzen Planet besitzt diese Buchstaben. In jeder Sprache. Dad. Deswegen heißt arabische Sprache Luratul Dad. Auch die Araber selber haben Probleme mit Dad auszusprechen. Es ist ganz schweres Buchstabe. Er muss von den Beißzähnen ausgesprochen werden und den Seiten von der Zunge. Die meisten sagen Dad. Die machen die Zunge vorne. Dad. Falsch. Oder Dad. Falsch. Das ist mehr an der Seite, linke Seite von der Zunge, dass man das aussprechen muss und von den Beißzähnen. Das ist ein Buchstabe, was ganz stark ist und nicht einfach auszusprechen. Dad. Aber auch Ta, nicht T oder T. Ta. Mit diesen Eigenschaften und Charakteristika, so wie man es hört, gibt es nicht. Ta. Aber auch Al-Ain. Ein. Gibt es nicht. Aber auch, hier habe ich die geschrieben. Za. Der Raqaba. Dad. Raqaba. Za. Und dann auch Saad. Es gibt S. Ja, aber Saad, dieser Sa, gibt es nicht. Saad, aber auch Ha, Al-Ha. Das ist eine Besonderheit für diese Sprache. Arabische Sprache ist eine sehr reiche Sprache und sehr uralte Sprache. Die Gelehrte sagen, der Alter von Arabisch ist wie der Alter der Menschheit. Dass Adam alayhi salam die Worte, die er gelernt hat, Allah Ta'ala hat ihm Worte gelehrt, das waren auch Arabisch. Er hat Arabisch gesprochen. Wie bei Ibn Asakir, Tariq Ibn Asakir, das ist ein Buch über die Geschichte von Ibn Asakir, bekannt. Er sagt, dass Adam alayhi salam, als er auf der Erde war, er hat Arabisch gesprochen. Und mit der Zeit hat sich die Sprache entwickelt und dann kam Syrianisch, Syriania. Syriania, auch eine bekannte alte Sprache. Und Arabisch war in alle Zeiten, auch in Zeit von Nuh. Und es gibt viele Stämme, alte Stämme, die Arabisch Araber waren, von alter Zeit. Und sie sind bekannt mit Namen, wie Jurhum, wie Qahtan, und anderen. Es gibt 3 Arten von Araber. Richtig Araber, das heißt arabische Rasse, es gibt richtig von Urvater Araber, die heißen Al-Ariba. Das sind Al-Ariba. Es gibt aber Al-Musta'riba. Was sind Al-Musta'riba? Das sind diejenigen, die unter den Arabern gelebt haben und sie haben diese Sprache bekommen. Wie Ismail. Ismail, a.s., der Sohn von Ibrahim. Und der ist ja der Opa von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und von Ismail stammt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war Arabi Musta'rib. Arabi Musta'rib. Er konnte die Sprache, weil er unter den Arabern gelebt hat. Und dann gibt es arabische Sprache, die von Stämmen genommen wurde, von anderen Stämmen zu anderen Stämmen genommen wurde, und da sind dann alle Nachkommenschaften haben diese Sprache bekommen. Ja? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Allah Ta'ala sagt, warum? La'allakum ta'qilun. Auf das ihr begreifen möget. La'alla, hier sagen die Tafsir-Gelehrte, la'alla mit der Hoffnung, dass es. Ha? Es gibt la'alla, wenn es Zweifel gibt. Vielleicht begreift ihr das. Das ist la'allakum ta'qilun. Könnte man das so erklären, aber das ist nicht. Allah hat keinen Zweifel, dass sie diesen Koran begreifen werden, weil er verständlich ist. Deswegen la'alla wird mit der anderen Sinn genommen. Das heißt mit der Hoffnung. Oder dieser, auf das ihr begreifen mögt. Und das ist ein deutlicher Brief zu denjenigen, die sagen, es gibt Geheimnisse im Koran. Es gibt Sachen, von außen sind sie so oder von innen sind sie anderes. Und wir besitzen die Schlüssel von dieser Sprache. Wir sagen, Allah Ta'ala sagt, wir haben ihn als arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Wenn ihr behauptet, dass es verschlüsselt ist, wal'iyadu billah, das ist dann eine Lüge, dass wir ihn begreifen. Wir haben ihn dann nicht begriffen. Deswegen stimmt es nicht. Der Koran ist auf Arabisch und eine verständliche Form. Alle Araber können das verstehen. Und diejenigen, die Arabisch studieren, können das verstehen. لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Diese Aya werden wir inshallah ta'ala das nächste Mal erklären. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد